Ich bin Urologe. Was denkst du da?
Jetzt mal ganz, ganz unter uns.
Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen.
Ja, ja.
Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
Ob wir das aus dieser Schmuddelecke herausnehmen, ist halt tatsächlich die Frage heute. Herzlich willkommen, neue Folge Pinkelpause mit Chris in Aachen. Hallo Chris.
Hallo Jochen.
Denn es geht heute, ich finde das ein fantastisches und vor allen Dingen sehr, sehr spannendes Thema, um Pornokonsum bei Jugendlichen. Das ist unser großes Thema. Du hast auch einen Experten an der Hand eingeladen, den du mitgebracht hast heute, ne?
Genau. Und zwar ist das der Dr. Markus Mau. Das ist ein Medizinredakteur, der sich also mit vielen Themen rund um Medizin und insbesondere Urologie in den letzten Jahren befasst hat. Und ich bin auf ihn gekommen, weil ich ein Video gesehen habe, wo er ein Interview gemacht hat mit einem belgischen Professor genau zu diesem Thema, nämlich Pornokonsum bei Jugendlichen und welche Auswirkungen das hat. Das ist ja alles noch ein sehr junges Gebiet, weil tatsächlich diese Omni-Verfügbarkeit von Pornografie ja erst mit der Verbreitung sozusagen der Smart Devices seit 2007 so richtig Fahrt aufgenommen hat. Und man weiß da noch nicht so ganz viel drüber. Mein Gefühl aus der Telemedizin-Sprechstunde ist, dass das irgendwie deutlich zunimmt, zum Problem zu werden. Aber so richtig wissen tun wir da noch nichts. Wir fischen da noch ein bisschen im Trüben. Und um da ein bisschen Klarheit zu bringen, haben wir uns heute den Dr. Mau eingeladen, der in diesem Gebiet schon ein bisschen mehr weiß als wir. Hallo, Herr Mau.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Ja, wir freuen uns auch. Fangen wir mal ganz vorne an. Was denken Sie denn oder was können Sie uns berichten? Wann kommen denn so Jugendliche überhaupt mit Pornografie zum allersten Mal in Kontakt und auf welche Art und Weise? Weiß man da irgendwas?
Also was Sie ja anfangs schon sagten, mittlerweile ist ja das Internet omnipräsent. Also aufgrund von Smartphones, Tablets und so weiter haben wir alle Zugang zum Internet jederzeit und überall. Das geht natürlich den Jugendlichen nicht anders als uns Erwachsenen. Und Studien haben da auch gezeigt, dass selbst im Grundschulalter die Kinder bereits, was man nicht denken möchte, die ersten Kontakte zu Pornografie haben. Denn die einschlägigen Seiten sind nach wie vor frei zugänglich. Und das ist zum einen natürlich ein Problem, weil auch Kinder dort über gewisse Suchbegriffe dann landen können durch Zufall und sich dann vielleicht auch interessieren. Der erste Kontakt zur Pornografie findet dann im Kinder- und Jugendalter vor allem auch zu Hause statt, ohne dass die Eltern was davon mitbekommen. Also meist am eigenen PC, Laptop, am Smartphone, im eigenen Zimmer. Und es gibt eine Studie, die gezeigt hat, an 1048 Teenagern, die so zwischen 14 und 20 Jahren alt waren, dass das Einstiegsalter für den Pornokonsum in Deutschland zum Beispiel bei 12,8 Jahren liegt. Also das ist schon beeindruckend.
Ja. Heißt der Einstieg der Erstkontakt oder heißt der Einstieg regelmäßiger Konsum?
Nee, das ist der Erstkontakt praktisch. Also dass das erste Mal ein Porno-Bild oder Filmchen gesehen wird. Ja. Mhm. Und in den USA sind die Zahlen so ähnlich, das weiß man auch aus US-Studien. Da sind die Jungen mit 13,5 Jahren halt etwas später dran als bei uns. Die Mädchen da sogar noch später mit 17,5 Jahren erst. Die Alterstendenz ist aber eigentlich in allen Ländern eher fallend, also dass die Kinder jünger werden.
Ja, also damit haben Sie schon den ersten Unterschied genannt zwischen Jungs und Mädchen. Also die Jungs sind tendenziell ein bisschen früher dran als die Mädchen, habe ich richtig verstanden. Und Häufigkeit, gibt es da auch einen Unterschied? Also konsumieren Jungs deutlich mehr als Mädchen, wie man sich das vorstellen würde?
Ja, also man kann sagen, im Alter zwischen 14 und 16 Jahren haben 50% aller Jugendlichen in Europa bereits Online-Pornos konsumiert. Und dabei sind die Jungs natürlich immer vorne mit dabei in den Zahlen. Also die konsumieren das recht häufig im Vergleich zu Mädchen. Die Motive sind dafür auch ganz unterschiedlich. Also vor allem die Neugierde treibt die Jugendlichen dazu. Zum Beispiel will man sich einfach auch selber aufklären. Man interessiert sich dafür, wie funktioniert das eigentlich mit dem Sex? Also landet man dann über Suchbegriffe auch durchaus auf solchen Seiten? Und was der Unterschied ist zwischen Jungen und Mädchen, einer der großen Unterschiede, die Jungs nutzen das auch zur Masturbation zum Beispiel sehr verstärkt, ja.
Und die Mädchen weniger.
Genau.
Sozusagen.
Mhm. Ja.
Dieser Erstkontakt, ist der eigentlich auf dem Schulhof so gewollt, weil man gewollt nachsucht oder weil man ein Bildchen kriegt oder ein Filmchen weitergeleitet kriegt und so dann den ersten Kontakt da hat? Wie funktioniert das?
Ja, also es gibt da ja solche WhatsApp-Gruppen, Klassenchats und so weiter. Das ist eine Hauptquelle. Also da werden gerne Bilder und auch Filmchen geteilt. Das ist nicht immer freiwillig, dass das Kind oder der Jugendliche das empfängt, weil da gibt es auch so einen Prozess, der nennt sich Bullying, dass man halt jemanden ärgern möchte und schickt ihm oder ihr dann eben solche Bilder. Und das ist dann meist auch der erste Weg, damit in Kontakt zu kommen im Schulumfeld. Und die Kinder oder Jugendlichen sind da natürlich auch nicht unbedingt darauf vorbereitet, sodass dann die Reaktionen auch in verschiedene Richtungen gehen können. Das kann von Interesse über Ekel bis abgestoßen sein reichen. Also da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten.
Ich vergleiche das mal zu meinem, ich war ja auch mal jung, ja, man kann es kaum glauben. Aber natürlich kommt man da natürlich auch in Kontakt mit pornografischen Werken. Bei uns war es eine Videokassette. So, aber das ist ja dann was komplett anderes. Und dann später war es mal eine CD. Aber dann gibt es da so ein Exemplar möglicherweise, was so auf dem Schulhof rumgeistert oder zwei. Aber es wird nicht in Massenchats verschickt. Und ich glaube auch, der Inhalt unterschied sich ja wirklich komplett damals und heute. Wenn man heute auf die einschlägigen Pornoseiten geht und sich anguckt, was da für Zeug frei verfügbar ist, ja, also es ist, man kann da einfach drauf gehen, dann muss man sich schon die Frage stellen, muss ich mir um meine Kinder, ich habe jetzt eine Tochter, die ist jetzt 6 Jahre alt, muss ich mir da Sorgen machen? Muss ich da nicht genau aufpassen? Weil das ist schon hartes Zeug, ne?
Also das stimmt schon. Da sind tatsächlich auch Dinge dabei, die man sich vielleicht auch als Erwachsene ungern ansehen möchte, vor allem unfreiwillig. Und Kinder und Jugendliche werden damit halt konfrontiert, in der Regel ungewollt oder unfreiwillig, weil sie eben über bestimmte Seiten oder zum Beispiel auch Streamingdienste oder unerlaubte Tauschbörsen im Internet, ja, wo man sich dann vielleicht als Kind oder Jugendlicher gerne mal ein Spiel lädt oder einen Film. Dort wird Werbung geschaltet und diese Werbung ist meistens einschlägig. Also man landet dann beim Klick darauf auf Pornoseiten, sodass man im Prinzip sich dem nicht entziehen kann. Und wir als Eltern haben natürlich eine gewisse Verantwortung unseren Kindern gegenüber. Wir können sie nicht ständig kontrollieren, aber wir sollten das Gespräch ab einem bestimmten Alter schon durchaus auch auf diese Thematik bringen und vielleicht auch selber sehen, was wir im eigenen Umfeld auf dem Computer zum Beispiel an Sperren und an Suchmaschinen, die vielleicht auch Jugendschutz genormt sind, anbieten können. Also da gibt es Möglichkeiten, sodass das nicht unbedingt ins Leere läuft und man die Kinder dem ausliefern muss.
Ja. Da würde sich dann noch meine nächste Frage so anschließen, weil da sind wir ja jetzt in der großen Unsicherheit, ab welcher Dosis ist das sozusagen gefährlich, weil Sexualität ist ja erstmal was Natürliches und ich glaube, ja, da kommt es so ein bisschen auf Timing und Dosis an. Und diese Studie, können wir vielleicht direkt mal auf diese Studie von Professor De Vin zu sprechen kommen, die zeigt ja eklatante Ergebnisse, was das für Auswirkungen potenziell haben kann und wir ja überhaupt gar nicht wissen, ab wann ist denn ein Konsum zu viel, ab wann wird es gefährlich und vielleicht können Sie uns dabei so ein bisschen Einsichten in diese Daten geben, die da letztes Jahr auf dem Europäischen Urologenkongress online präsentiert wurden.
Ja, also da muss man sich natürlich in erster Linie vorstellen, dass dieser zum Beispiel ein Pornofilm oder Pornografie generell meist der erste Kontakt ist für junge Menschen zu visualisierter Sexualität. Also gerade Jugendliche hatten vielleicht vorher noch kein Erlebnis in dieser Hinsicht und sehen das erstmalig. Das heißt, für sie erfolgen da gewisse Prägungen, auch was das Erleben von Sexualität angeht, was dann auch im weiteren Leben natürlich Spuren hinterlassen kann. Und wir wissen auch, dass Jugendliche zum Beispiel im Alter zwischen 14 und 17 Jahren durch den Pornokonsum, wenn er dann auch ein bisschen erhöhter ist, weil sie vielleicht Gefallen daran finden, sexuelle Entwicklungsstörungen haben können und entwickeln können. Das heißt, dass dann nachher, wenn sie älter werden, im Alter zwischen 18 und 34 Jahren, also zu den jungen Erwachsenen gehören, das sexuelle Erleben nachhaltig beeinträchtigt sein kann und dass diese Männer und mitunter auch Mädchen durchaus unter Versagensängsten, unter Beziehungsproblemen leiden können. Und bei Jungs ist halt das Problem, dass sich das körperlich auch bis dahin äußern kann, dass sie einen verzögerten Samenerguss haben oder auch Erektionsstörungen. Also das ist ein häufiges Problem mittlerweile in jungen Lebensjahren, so unter 30, 35, dass Männer, die mit Erektionsstörungen zum Arzt kommen, gar nicht mehr den Alltagsstress auf der Arbeit als Grund haben, sondern vielfach auch durchaus Pornokonsum im Hintergrund steht. Und das muss man natürlich als Arzt erstmal herausfinden.
Und da möchte ich eben noch die Zahl ergänzen, nämlich aus dieser
Ja.
Studie ging hervor, das waren, glaube ich, über 3000 Befragte. Das war auch eine Online-Fragebogen, aber da berichteten bei den unter 35-Jährigen immerhin 23%, also jeder Vierte über Potenzstörungen, die möglicherweise in einem Zusammenhang mit dem erhöhten Pornokonsum stehen. Also das fand
Genau,
ich tatsächlich Zahlen, die mich so richtig umgehauen haben.
ja. Also das macht ja sogar auch Veränderungen im Gehirn. Also man kann das
Ja.
tatsächlich messen, wenn der
Aha.
Pornokonsum zu exorbitant wird im Leben. Ja.
Wie misst man das? Also, wie kann ich mir das vorstellen? Wissen Sie
Also
da
man,
genaueres?
ja, da gibt es auch eine Studie, die, glaube ich, sogar in Deutschland gelaufen ist und von der Charité veranstaltet oder durchgeführt wurde. Und da guckte man im Prinzip hin über einen Schädel-MRT. Was passiert denn eigentlich bei den Männern oder jungen Männern, die Pornos konsumieren, vielleicht auch ausschließlich Pornos konsumieren, also eine gewisse Sucht entwickelt haben. Und da zeigte sich, dass tatsächlich diese Pornos genauso wirken wie harte Drogen. Dass also Strukturen im Gehirn, die vor allem unserem Belohnungssystem angehören, verändert werden. Und das heißt, dass je mehr Pornos ich konsumiere, umso kleiner ist am Ende auch mein Belohnungssystem. Das heißt, das verlernt einfach, mich zu belohnen, und ich hole mir die Belohnung über diese externen Reize. Und das ist tatsächlich ein wirkliches Problem, weil diese Menschen oder Männer im Wesentlichen natürlich eine Sexsucht oder eine Pornosucht entwickeln können. Da gibt es dann auch psychiatrische Untersuchungen, die zeigen, dass dem alles untergeordnet wird. Also Beruf, Familie, Freundeskreis, alles wird dem Pornokonsum hintangestellt. Das bedeutet, die leben eigentlich nur noch für den nächsten Kick, und auch der Anreiz, den der Porno schafft, also man braucht dann immer mehr und immer härtere Sachen auch, die man sich dort ansehen möchte, um die gleiche Befriedigung zum Beispiel zu erleben. Also das ist tatsächlich ein Problem, was sich auch physisch messen lässt. Ja.
Und das führte dann auch laut dieser Studie dazu, dass dann der Sex im echten Leben als viel unbefriedigender subjektiv
Genau.
empfunden wurde.
Genau,
Also
dass
da.
dann der Partner vielleicht oder die Partnerin auch gar nicht mehr als so erregend empfunden werden, weil einfach gewisse Reize dort nicht vorhanden sind, die man sich tagtäglich dann bei seinem Pornokonsum frei auswählen kann, ne? Und auch die Interaktionen, weil wenn ich dieses Filmchen mir ansehe, zum Beispiel ein Video im Internet, habe ich ja keine Interaktion im Normalfall. Das heißt, es passiert alles so, wie es gedreht wurde, und dem passe ich mich dann im Prinzip in meinem Empfinden auch an. Wenn ich aber in der realen Welt plötzlich auf einen Partner oder eine Partnerin treffe, die mich berührt, die ich berühren soll, dann habe ich schon ein Problem damit, weil das passt dann gar nicht zu dem Ablauf meines Programms. Und von daher treten dann tatsächlich auch Probleme auf, sodass dann Nähe nicht zugelassen werden kann, dass die Beziehung vielleicht auch daran zerbricht und dass die jungen Männer, einfach auch Erektionsstörungen haben im reellen Setting. Ja.
Ich könnte mir auch
Das heißt,
vorstellen,
wir
dass
haben hier.
man,
Bitte, doch.
ich kann mir auch vorstellen, dass man, also Pornofilme sind ja im Prinzip, ja, was da, also ähnlich und eigentlich nicht realitätsnah. Das muss man ja einfach mal so sagen. Das heißt, wenn ich mir ständig das angucke und ich im echten Leben eine andere Erfahrung mache, komme ich damit erstmal gar nicht klar.
Ja, also tatsächlich ist das so, weil die Pornoindustrie geht halt auch sehr stark auf diese Stereotypen zwischen Mann und Frau. Das heißt, das, was dort gezeigt wird, passiert ja im reellen Leben eigentlich eher weniger. Und Beziehungen funktionieren auch nicht so, weil Beziehungen sich nicht nur auf Sexualität gründen, sondern da ist natürlich auch viel mehr dabei. Da sind Empfindungen, da sind Gefühle, da ist ein aufeinander zugehen, miteinander reden, miteinander interagieren. Das funktioniert nicht, wenn man jetzt zum Beispiel abhängig ist vom Pornokonsum. Und das überträgt sich dann auch in die reale Welt. Das heißt, ein Mann, der heterosexueller Mann, der halt Pornos konsumiert, wird Frauen ganz ähnlich im wahren Leben behandeln wollen, wie das dort in den Filmen gezeigt wird. Also nach einem gewissen Rollenmuster. Und das funktioniert draußen in der Regel aber so nicht. sodass er schnell an Grenzen stoßen wird und sich dann eben wieder in seine Pornowelt zurückzieht. Ja.
Jetzt haben wir, sagen wir mal, ungefähr Halbzeit des Podcasts und haben riesige Probleme jetzt aufgedeckt. Also wir haben praktisch durch Pornokonsum ein Suchtproblem, wir haben ein organisches Problem, also durch die erektile Dysfunktion, also die Impotenz. Wir haben ein psychologisches Problem für die Partnerschaft. Puh, jetzt müssen wir irgendwie die Kurve kriegen. Also müssen wir ein paar positive Punkte mal setzen. Gibt es denn auch positive Aspekte in Bezug auf zum Beispiel Masturbation, Aufklärung? Könnte man da auch was Positives anführen, wäre meine erste Frage und dann gleich anschließend die zweite Frage, wo setzen wir an? Schule, Elternhaus, Freundeskreis, wie kriegen wir das wieder in das Pendel wieder ins Lot?
Ja.
Vielleicht mal zuerst die erste Frage, wo es gibt, genau, positive Aspekte des
Pornokonsums? Also es gibt durchaus auch etwas Positives, weil man muss da ganz ähnlich sagen, wie bei vielen Sachen auch in der Medizin, die Dosis macht das Gift. Und ein moderater Pornokonsum, gerade auch bei Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, ist durchaus auch nicht zu verteufeln, weil das hilft zum einen. Jugendliche haben viele Fragen, die ihnen an anderer Stelle nicht beantwortet werden, sodass der erste Kontakt über den Pornokonsum zur Sexualität hin natürlich gewisse Fragen durchaus beantworten kann, wie zum Beispiel, welche Berührungen sind nötig? Wie funktioniert das überhaupt generell zwischen Mann und Frau oder Mann und Mann oder Frau und Frau? Also da gibt es ja viele Fragen, die sie im Alltag nicht beantwortet bekommen. Und am Ende ist die Pornografie auch immer eine Möglichkeit, diese Facetten, die es gibt, es ist eine unheimliche Bandbreite an Sexualität und die wird dort natürlich auch abgebildet, im positiven wie im negativen Sinne. Das Wichtige ist aber, dass wir als Erwachsene, wenn wir merken oder sich ein Jugendlicher anvertraut, dass wir auch das Gespräch suchen, dass wir auch erklären, einordnen, nicht die Kinder und Jugendlichen damit alleine lassen, wenn sie dazu Kontakt hatten, ungewollt oder gewollt, weil das ganz wichtig ist, weil sich sonst halt die Ansichten verfestigen. Das, was sie dort erleben, wird vielleicht dann als wahr und als wahrhaft da wahrgenommen. Und manifestiert sich dann im weiteren Leben, wie wir es ja vorhin schon diskutiert haben, auch mit diesen Rollenbildern, die da vertreten werden. Und da müssen wir als Erwachsene, als Eltern natürlich auch einordnen und helfen. Und ein anderes Beispiel, wo das durchaus positiv sein kann, ist natürlich das Feld der Masturbation. Wenn die Jugendlichen das halt für sich nehmen, um sich zu stimulieren. Sie lernen ja im Prinzip auch etwas über ihren eigenen Körper dabei kennen. Also sie lernen sich selber kennen, sie lernen mit Sexualität umzugehen, sie lernen ihre eigenen Wünsche kennen. Und das ist halt was ganz Wichtiges, später auch in der Partnerschaft. Weil wenn ich meine eigenen Wünsche nicht kenne und nicht artikulieren kann, habe ich das Problem, dass ich dann auch nicht meinem Partner vermitteln kann, was will ich denn eigentlich jetzt? Was macht mich glücklich? Ja, und dann fehlt mir natürlich auch die Möglichkeit, mit dem Partner vielleicht auch über seine oder ihre Wünsche und Anregungen zu sprechen. Und nur so kann Sexualität am Ende funktionieren, indem man miteinander ins Gespräch kommt und die Dinge auch gemeinsam auslotet. Und das, was halt wichtig ist beim Pornokonsum, ist dieser schmale Grat zwischen positiv und negativ. Und da finde ich schon, dass das ein Stück weit auch in den Händen der Eltern liegt, die, sofern sie merken, dass das Kind nun mal in ein Alter kommt, wo sowas vielleicht interessant wird, dann auch das Gespräch suchen, dass man das nicht verteufelt, sondern die Kinder begleitet oder die Jugendlichen begleitet dabei und auch fragt, ob sie vielleicht Fragen dazu haben, ob man sich mit ihnen darüber unterhalten kann oder soll. Mhm. Ja, das geht nie mit der Brechstange, aber das funktioniert, wenn man sie vielleicht auch erwischt hat, einfacher und sollte dann auch stattfinden. Genau.
Ich kann mir vorstellen, dass das natürlich eine Riesenaufgabe gerade für die Eltern ist, auch das richtig zu machen. Gibt es denn gerade für die Eltern auch noch Hilfestellungen, wo die das lernen können?
Also ich glaube, eigentlich kann man nur eines falsch machen und das ist nicht darüber zu sprechen. Mhm. Ansonsten muss man einen Weg finden als Eltern. Klar, das ist ein Thema, das ist tabuisiert in unserer Gesellschaft, wie alles, was mit Sex zu tun hat. Da sprechen Erwachsene wenig drüber, sprechen Ärzte wenig drüber. Also wie soll man mit seinem Kind oder dem Jugendlichen darüber sprechen? Aber ich glaube, wenn man sich einfach darauf einlässt und vor allem die Fragen des Kindes zulässt, dann ist das wahrscheinlich der beste Weg, sich dem Thema zu nähern. Also man kann nie mit Verboten arbeiten oder sollte nie mit Verboten arbeiten, weil Verbote machen das Ganze ja noch viel interessanter. Das kennen wir ja alle selber. Wenn uns was verboten wurde, dass wir dann auch Grenzen austesten wollen. Aber wenn man ein gutes Verhältnis zu seinem Kind oder dem Jugendlichen halt aufbaut oder hat, am besten von vornherein, dann ist das immer die beste Gesprächsgrundlage. Und dann sollte man einfach auch offen darüber ins Gespräch kommen versuchen. Also die Kinder und Jugendlichen werden sich schon den Eltern anvertrauen, sofern sie das möchten. Das ist nicht der Normalfall. Also man sollte da auch durchaus ab einem bestimmten Alter vielleicht auch mal nachfragen und nachhorchen,
Bei
wie
uns
das
war das,
Befinden
heißt,
ist.
bei uns war das Dr. Sommer früher, ne? Dem habe ich die Frage gestellt. Ja.
Genau, und da schadet es aber auch nicht, wenn die Eltern vielleicht dann gucken, wenn die Kinder anfangen, sich damit zu beschäftigen und das zu lesen, sodass man dann wirklich auch auf ja, mögliche Fragen auch Antworten hat und nicht dann plötzlich vor den Kopf gestoßen ist, ja. Und sich auch vor allem dem Thema öffnen. Das ist also meine eigene Sichtweise auch des Ganzen, dass man offen bleibt und das Tabu nicht als gegeben hinnimmt, sondern dass man tatsächlich auch über Themen wie Sexualität sprechen kann. Und das betrifft alle Lebensbereiche, nicht nur Eltern oder Eltern und Kind, sondern eben auch Ärzte und Patienten und ja.
Das heißt, es gibt eine beidseitige Hemmschwelle von Kind zu Eltern, wahrscheinlich groß, von Eltern zu Kind, möglicherweise noch größer.
Ja.
Und welche Rolle spielt die Schule? Also hat dieser klassische Sexualkundeunterricht noch eine Berechtigung oder wird
Also
der umso wichtiger?
da gibt es ja hin und wieder mal ganz nette Umfragen auch an Schulen, vor allem in den Oberstufen dann, wie das für die Jugendlichen oder Heranwachsenden war. Und der Sexualunterricht, den wir heutzutage in den Schulen haben, ist ja eher ein Frontalunterricht, der auf die Biologie der Sexualität eingeht. Und das reicht Jugendlichen in der Regel nicht. Also das sagen die jederzeit. Ja, das sagen die also jederzeit in den Umfragen auch, dass für sie auch Gefühle, Empfindungen dabei eine Rolle spielen. Und das kommt deutlich zu kurz. Also das wird ja gar nicht angesprochen im Unterricht und wird auch nicht zugelassen. Und da muss man natürlich auch sagen, der Unterricht, der Sexualkundeunterricht hat natürlich auch nicht das beste Setting. Wenn man das vielleicht Geschlechter getrennt macht, nach Junge und Mädchen, ist ja schon ein Schritt. In der Regel wird das aber trotzdem immer noch gemeinsam in den Schulen unterrichtet, sodass da natürlich auch die Hemmschwelle zwischen Mädchen und Jungen allein schon da ist oder das wird dann auch vergackert. Also man fängt dann an zu lachen und amüsiert sich darüber und dann traut man sich natürlich auch nicht, die Fragen zu stellen, die einen wirklich bewegen. Und von daher denke ich, ist der Sexualkundeunterricht, so wie er im Moment noch an den Schulen läuft, nicht die richtige Wahl. Aber es gibt, weiß ich auch von Konferenzen, mittlerweile ja Bestrebungen von Ärztinnen und Ärzten, die dann in die Schulen gehen, die dann tatsächlich einen rein für Mädchen oder rein für Jungen Sexualkundeunterricht anbieten. Und das läuft dann schon auch viel entspannter, vor allem weil der Arzt eben auch als oder die Ärztin als Ansprechpartner und als tatsächliche Person, die Ahnung davon hat, wahrgenommen wird. Ne? Das ist beim Lehrer nicht gegeben. Ja.
Ja, und man kann ja auch medizinische Fragen dann besprechen. Also,
Genau.
ne, wenn der Arzt dann in die Schule reingeht, ich meine, wir etablieren zwar in der Urologie die Jungensprechstunde, ja, aber ich glaube tatsächlich, dass es viel wirksamer ist, über ganz häufige Sachen wie Chlamydien, die Notwendigkeit der HPV-Impfung, also Geschlechtskrankheiten und so weiter, auch dann wirklich breit, und das geht am besten über die Schulen, dann aufzuklären. Und da müssten wir natürlich die Manpower etablieren, das dann auch irgendwie umzusetzen. Das ist ja momentan alles so ein bisschen punktuell und unstrukturiert, läuft das momentan noch.
Ja.
Ich gehe noch mal
Womit
einem.
wir bei den, Sch
Nee,
ja.
Chris, nee, mach du.
Womit wir bei den staatlichen Sachen wären, also klar, Aufklärungsprogramme über die Schulen wären sicherlich wichtig. Auf der anderen Seite Regulierung. Müsste nicht irgendwie eine Internetregulierung etabliert werden, kindgerechte Suchmaschinen, eine Schutzsoftware? Ich meine, es ist ja ohnehin ein ganz schmaler Grat. Alles, was an Pornografiematerial unterwegs ist, was unter 16-Jährige betrifft, ist strafrechtlich relevant. Ja, und
Ja.
das muss man sich natürlich auch bewusst machen. Das ist ein ganz, ganz schmaler Grat auch zu strafrechtlich relevanten Bereichen. Und momentan scheint mir das alles noch komplett unreguliert. Das wird zwar irgendwie überwacht, aber tatsächlich, wie wir eingangs gesagt haben, ein 12-Jähriger hat heutzutage, wenn er ein Handy hat, Zugang zu allem.
Also das ist halt das Problem. Wir haben eigentlich alle Mittel, die wir brauchen, um das zu regulieren und zu kontrollieren. Aber es wird halt nicht flächendeckend so umgesetzt, wie es sein sollte. Wir haben das Jugendschutzgesetz, wir haben das Strafgesetz. Da ist eigentlich alles schon mit abgedeckt und gesagt. Es ist halt verboten, wer Jugendlichen unter 18 Jahren pornografisches Material zukommen lässt oder zur Verfügung stellt, macht sich eigentlich strafbar. Nun leben wir aber im World Wide Web, sodass diese nationalen Gesetzgebungen, die sind ja dann von Staat zu Staat durchaus auch unterschiedlich, gerade was die Altersgrenzen angeht. Und das macht das Ganze halt problematisch, weil diese Seiten natürlich meist nicht in Deutschland gehostet sind, sondern aus dem Ausland stammen. Und damit ist die Regulierung schon etwas eingeschränkter. Und was es aber geben sollte und wahrscheinlich auch zukünftig wird, ist, dass auf EU-Ebene eine gemeinsame Gesetzgebung gefunden wird, die sich dieser Problematik annimmt und dann im Prinzip auch Webseitenbetreiber, die in Europa ausspielen wollen, eben sich auch an diese Gesetze halten müssen. Inwieweit sich das immer kontrollieren lässt, ist natürlich eine andere Frage, richtig? Und was wir aber als Eltern zum Beispiel oder auch im Schulbetrieb, da gibt es ja auch Computerkabinette oder Möglichkeiten, auch im öffentlichen Bereich gibt es ja öffentliches Internet. Was man da halt einrichten kann, was es dort schon gibt, ist Schutzsoftware, sind Filterprogramme und auch altersgerechte Suchmaschinen. Das muss man aber als Eltern sich tatsächlich aneignen. Da wissen manchmal die Kurzen oder die Kinder und Jugendlichen deutlich mehr als die Eltern und tricksen da
Kannst
auch ganz schnell aus. Also man
du
muss
dir
sich
mal
da
dein
wirklich.
eigenes Gefängnis bauen, sagt man dann dem
Genau.
Kind, ja.
Und was aber da wichtig ist aus meiner Sicht und was auch so die Erfahrungen zeigen von anderen, dass man mit den Kindern oder Jugendlichen darüber spricht, also dass man denen nicht jetzt einfach den Laptop zumacht mit Filtern und mit Suchmaschinen optimierten Dingern, die nur noch gewisse Altersgrenzen durchlassen, sondern dass man mit ihnen auch bespricht, warum das jetzt wichtig ist und dass sie dann in einem höheren Alter das auch wieder freigegeben bekommen. Aber im Moment ist halt die Gefahr größer als der Nutzen. Und wenn man das bespricht, dann sollte das auch eigentlich kein Problem sein. Also es gibt diese Mittel und Wege für die Eltern, das auch sicher zu machen. Aber man muss sich halt damit beschäftigen. Ja.
Ich habe tatsächlich so die Vorstellung, dass man dann anfängt, den Computer zu kontrollieren oder zeig mal, wer hat dir WhatsApp geschrieben. Das ist halt so ein dünner Grat, wo man sich sehr behutsam und vorsichtig vortasten muss, damit das Vertrauensverhältnis noch intakt bleibt, ne?
Genau, das ist halt der schmale Grat zwischen Kontrolle und Vertrauen. Und ich glaube, in dem Falle, gerade wenn es um sowas geht wie Pornografie und auch um die Gefahren, die davon ausgehen, sollte man eher auf das Vertrauen bauen als auf die Kontrolle. Und Kontrolle immer im Zusammenspiel mit dem Kind oder dem Jugendlichen aufbauen und auch erklären. Und damit findet man ja auch den Einstieg und das Gespräch in die ganze Thematik und findet vielleicht auch zueinander, um gewisse Fragen miteinander zu besprechen und zu klären. Also das ist, glaube ich, der richtige Weg. Nicht nur verbieten und kontrollieren, weil das führt dazu, dass die andere Seite zumacht und ihr Ding macht und sich der Kontrolle entzieht. Ja.
Ja, Herr Dr. Mau, also wir sind extrem dankbar, dass Sie uns da heute auf den Weg hier mitgenommen haben. Ich glaube, das war extrem wichtig. Ich kann vielleicht mal kurz zusammenfassen: Pornografie nicht verteufeln, offen drüber sprechen, aber trotzdem klare Grenzen aufzeigen und Vertrauen zum Kind aufbauen. Und wir Urologen müssen uns einfach auf die Fahne schreiben, dass wir auch Aufklärung in der breiten Fläche, vor allem in Schulen, dann betreiben müssen, wenn der Gesetzgeber uns die Strukturen dafür auch zur Verfügung stellt. Vielen, vielen Dank. War eine sehr schöne Folge. Jochen, hast du noch irgendwas zu fragen?
Ich habe ein bisschen Angst. Wie gesagt, meine Tochter kommt bald in die Schule. Ich mache mir gerade
Ja, auch.
Gedanken. Ich mache mir gerade Gedanken. Und diesen Podcast werde ich wahrscheinlich einmal im Jahr rausholen. Und, ja. Ich habe Angst, was auf mich zukommt. Aber ich glaube,
Wird
das ist,
nicht so schlimm.
ich
Es
glaube,
wird
das,
nicht so schlimm, kann ich dir sagen.
ich glaube, das ist normal. Ist normal. Vielen, vielen Dank für die Informationen und die Tipps und einen schönen Tag.
Ich danke
Danke.
auch, vielen Dank.
Tschüss.
Ich bin Urologe.
Tschüss.
Was denkst du da?
Jetzt mal ganz, ganz unter uns.
Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen.
Ja.
Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.